Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Das Finale um die deutsche Futsalmeisterschaft ist komplett am letzten Wochenende. Da haben sich Hohenstein Ernsthal und Jahn Regensburg für dieses Finale qualifiziert, was ja im letzten Aprilwochenende dann stattfindet am 29. oder 30. Also zwei packende Halbfinals gab es am Wochenende und wir fassen das Geschehen, das sportliche Geschehen jetzt nochmal zusammen mit unserem Kollegen HP Effing von futsalgermany.de. Moin, Heinz-Peter.
Moin, Malte.
Ja, aber wir müssen, nachdem wir das Sportliche besprochen haben, natürlich auch noch ein bisschen Wermutstropfen verteilen, denn es ranken sich ja Verschwörungsgerüchte und vor allen Dingen um das Spiel der Hohenstein-Ernsthaler im Viertelfinale gegen Sennestadt, denn da soll der Einsatz der ukrainischen Profis nicht so ganz regelgerecht abgelaufen sein. Aber vorher das Sportliche vom Wochenende und da gucken wir erstmal nach Regensburg, wo 500 Zuschauern waren Hexenkessel aufgebaut haben und das Spiel zwischen Jahn Regensburg und den Hamburg Panthers nicht weniger dramatisch. 9:8 am Ende der Sieg für Jahn Regensburg im 6-Meter-Schießen.
Ja, die 500 werden es definitiv nicht bereut haben, in die Halle gekommen zu sein und dieses Spiel verfolgt zu haben. Es war eine echte Werbung für den Sport und es war sicherlich eines der krassesten Playoff-Spiele, die der deutsche Futsal während der deutschen Meisterschaften bisher gesehen hat. Also es war wirklich ein Festival in jede Richtung, muss man schon fast sagen. Dramatik in allen möglichen Phasen des Spiels. Es ging eigentlich damit los, dass der SSV Jahn durch Perretto Correa, durch einen Brasilianer, durch wen auch sonst, mit 1:0 in Führung gegangen ist in der dritten Minute. Also es lief eigentlich alles nach Wunsch für den Jahn. Aber die Hamburger, eine hartgesottene, eine eingespielte, vor allen Dingen auch eine selbstbewusste Truppe, drehten dann das Spiel und führten dann tatsächlich durch Meier in der 13. Minute auf einmal schon mit 1:4 und hatten das Spiel einigermaßen im Griff. Sie waren vor allen Dingen sehr effizient, was das Ausnutzen ihrer Torchancen angeht. Das 1:2 zum Beispiel ist gefallen durch ein schnelles Umschaltspiel. Das 1:3 ist gefallen durch einen langen Abwurf von Celani auf Zankel, der sich dann vorne den Ball behauptet und das Ding dann reinmacht. Und da waren die Regensburger, die ja wirklich eine ganze Menge Offensivkraft in dieses Spiel geworfen haben. Die haben ja wirklich, wenn man mal die Tormöglichkeiten miteinander vergleicht, doch schon erheblich mehr Abschlüsse gehabt als die Hamburger. Aber die Hamburger waren vor allen Dingen in der ersten Halbzeit super effizient, führten dann mit 4:1. Dann haben sie kurz vor der Pause bei einer Standardsituation einmal nicht richtig aufgepasst. Und dann wurde tatsächlich das 2:4 erzielt durch das Silva Lima. Interessanterweise wird irgendwo auch der Name Coel kolportiert. Das kann man aus der Videosequenz auch ein bisschen entnehmen. Da läuft er jubelnd quasi vom Tor weg, aber er hat das Tor nicht gemacht. Das war das Silva Lima. Psychologisch wichtig, 2:4 in der 19. Minute. Der Anschlusstreffer fiel dann durch das Sousa Gonçalves. In der 29. Winkel schloss dann einen der wenigen Entlastungskonter in der zweiten Halbzeit ab zum 3:5. In der 36. Minute noch 4 Minuten zu gehen und eigentlich mit der Qualität, die Hamburger in ihrer Mannschaft haben und auch mit der Erfahrung, sollte man meinen, ja, das Spiel läuft jetzt in die Richtung der Hamburger und sie schaffen es erneut ins Finale einzuziehen und den SSV Jahn, der ja wirklich eine überragende Saison bisher gespielt hat, eben aus diesem herauszuhalten. Aber so kam es dann nicht. Tatsächlich fiel der Ausgleich 42 Sekunden vor Schluss. Die Regensburger setzten dann auch alles auf eine Karte in den letzten Minuten, spielten mit Flying, schnürten die Hamburger auch wirklich ein, hatten Chance um Chance und so war es dann am Ende folgerichtig, dass der Ausgleich fiel. Ja, in der Verlängerung tat sich nicht besonders viel. Ich denke, da wollte auch kein Team ein besonderes Risiko eingehen. Ja, und dann kam es ja quasi zum Höhepunkt der Dramatik. Dann gab es ja noch dieses unglaubliche 6-Meter-Schießen. Insgesamt wurden von jedem Team 6 Meter geschossen. Die Hamburger verschossen am Ende 3, die Regensburger nur 2. Und vergaben während des 6-Meter-Schießens sogar zweimal die Möglichkeit, mit dem Schuss das Ding zu beenden. Also zweimal konnten die Hamburger den Kopf noch aus der Schlinge ziehen. Einmal gab es die Situation, dass wenn der Regensburger jetzt verschossen hätte, Celani gehalten hätte, die Hamburger durch gewesen wären. Ja, also mehr kann man sich nicht von einem Futsalspiel wünschen. Es sind echt 10 Tore in der regulären Spielzeit gefallen. Es gab ein dramatisches 6-Meter-Schießen und es gab eine Menge Qualität. Und am Ende den etwas glücklicheren Sieger Jan Regensburg mit 9:8.
Und der gefeierte Held war der dritte Torhüter Leonardo Diaz-Careja. Der hat nämlich den entscheidenden 6 Meter dann am Ende verwandelt und ja sozusagen den Schuss ins Glück beziehungsweise den Schuss ins Finale abgefeuert. Und in diesem Spiel im Finale, da treffen sie jetzt also die Regensburger auf Hohenstein-Ernsthal und die haben sich durchgesetzt in einem ja nicht weniger dramatischen Spiel, allerdings nicht mit 6-Meter-Schießen gegen Fortis Hamburg, also gegen den zweiten Teilnehmer aus Hamburg.
Ja, es war auch da, wie du schon sagst, eine enge Kiste. Da hat sich am Ende der Favorit durchgesetzt. Vor dem Spiel hatten wir tatsächlich den VfL 05 Hohenstein-Ernsthal vorne gesehen. So kam es dann auch und die erste Halbzeit lief auch komplett für den VfL Hot. Also führten mit 4:1, ganz schnell Wittig mit dem 1:0 in der ersten Minute. Zmenow erhöhte in der 6. schon auf 2:0 und Melnik in der 11. schon auf 3:0. Vitali Wilhelm konnte dann verkürzen auf 3:1. Bendun dann aber in der 20. Minute zum 4:1. Da dachte man im Grunde genommen schon, ja gut, das Ding ist gelaufen. Aber in der zweiten Halbzeit hat der FC Fortis zurückgefightet. Der hat sich gewehrt, der hat nicht gejammert, so wie manch andere im Internet, sondern sie haben sich gewehrt, und zwar spielerisch, und sind dann tatsächlich durch El Nemre und Bog auf 4:3 herangekommen bis zur 31. Minute. Und hatten ein paar richtig gute Möglichkeiten zum Ausgleich zu kommen, haben sogar 2 Minuten in Überzahl gespielt, konnten diese aber nicht nutzen und haben dann am Ende durch einen Entlastungsangriff des VfL Hohenstein-Ernsthal in der 39. Minute das 3:5 kassiert durch Melnik. Ja, und im Grunde genommen war dann die Tür zu, dann konnten sie dem nichts mehr entgegensetzen und können aber für sich reklamieren, der FC Fortis eine sehr gute Futsal-Saison gespielt zu haben, bis ins Halbfinale der deutschen Meisterschaften eingezogen zu sein und es dem VfL Hohenstein-Ernsthal, der für mich vor der Partie schon der klare Favorit war, es sehr, sehr schwer gemacht zu haben. Aber am Ende kam es dann eben anders. 5:3 siegten die Sachsen, spielen jetzt im Endspiel gegen die Bayern. Jeweils mit osteuropäischem und brasilianischem Einfluss. Und ich denke auch die Zuschauer in Hohenstein-Ernsthal, die 550 im Hotsportzentrum, werden es nicht bereut haben, dieses Spiel gesehen zu haben. Und ja, und jetzt haben wir ein Finale, was sich der ein oder andere nicht so gewünscht hat in der deutschen Futsal-Szene, wenn ich das mal so sagen darf. Aber am Ende haben sich die Mannschaften eben sportlich durchgesetzt und das zählt.
Und warum sich die Mannschaften durchgesetzt haben, haben wir jetzt geklärt. Aber warum dieses Finale vielleicht von vielen nicht so gern gesehen wird, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Vorher lassen wir aber nochmal Heiko Fröhlich, den sportlichen Leiter von Hohenstein-Ernsthal, über den Einzug ins Finale berichten. Heinz-Peter hatte ihn am Mikrofon.
Bei mir am Mikro Heiko Fröhlich, sportlicher Leiter des VfL 05 Hohenstein-Ernsthal. Herr Fröhlich, 5:3 gewonnen im Halbfinale der deutschen Futsalmeisterschaften. Beschreiben Sie bitte das Spiel aus Ihrer Sicht.
Es war ein vom Fairplay-Leitgedanke und von gegenseitigen Achtung und Respekt geführtes Spiel von beiden Teams. Unsere Jungs gingen sehr schnell mit 3:0 in Führung. Dann in der 13. Minute der erste Treffer für die Hamburger und dann in der 20. Minute zu einem psychologisch eigentlich guten Zeitpunkt das 4:1 für unsere Mannschaft zugleich der Halbzeitstand. Die zweite Halbzeit ging dann komplett an unsere Gäste vom FC Fortis Hamburg. Sie gewannen sozusagen diese Halbzeit 2:1 und waren auch in der zweiten Halbzeit das bessere Team. 2 starke Torleute haben wir gesehen, sowohl trifft das zu auf den Hüter vom FC Fortis Hamburg als auch auf dem Hüter von unserer Mannschaft. Es war insgesamt eine attraktive Partie vor 515 begeisterten Besuchern mit einem insgesamt verdienten Sieger und einem Hamburger Team, welches ebenfalls sehr stark spielte und auch ihren Beitrag leistete an diesem Futsal-Event Halbfinale in Hohenstein-Ernsthal.
Sie treffen am Wochenende 29., 30.04. auf den SSV Jahn Regensburg. Sagen Sie doch mal was zum Gegner und vor allen Dingen auch was über die Planung in Bezug auf dieses Event, weil es steht ja noch nicht endgültig fest, wann gespielt wird. Aber Sie können doch bestimmt auch zumindest schon mal sagen, wo gespielt wird, Herr Fröhlich.
Wir wurden vom DFB als einer der möglichen Vereine mit Heimrecht im Finale hinsichtlich einer möglichen Austragungsstätte angefragt. Wir sind ein Verein, der im Landkreis Zwickau angesiedelt ist und im Kreisverband Fußball Zwickau organisiert ist. Die in 1990 erbaute moderne Stadthalle Zwickau haben wir den DFB in Absprache mit dem Hallenmanagement vorgeschlagen. Es handelt sich um eine moderne Multifunktionshalle, die allen Aktiven, den Offiziellen, der TV-Station und natürlich auch den Besuchern eigentlich hervorragende Bedingungen für dieses Event bietet. Einerseits ging es uns darum, eine Halle zu finden, die alle technischen Parameter erfüllt und andererseits eine Spielstätte zu finden, wo im Umfeld der Futsal als die offizielle Variante des Hallenfußballs etabliert ist. Beides ist aus unserer Sicht mit der Stadthalle Zwickau gegeben. Wir freuen uns gemeinsam auf diesen Saisonhöhepunkt.
Die Freude, Heinz-Peter, ist allerdings ein bisschen getrübt, denn es gibt ja Gerüchte oder vielleicht auch schon Fakten darüber, dass beim Einsatz oder beim Spiel der Hohenstein-Ernstthaler gegen Sennestadt im Viertelfinale nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein soll, denn es ranken sich da ja Gerüchte um die ukrainischen Spieler, die angeblich gar nicht spielberechtigt gewesen wären. Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Ja, es ist nicht ganz so einfach, weil die Faktenlage eben nicht ganz klar ist. Da wird ja eine Menge kolportiert im Internet. Da wird auch eine Menge anonym kolportiert im Internet. Das ist dann immer schwierig, solchen Quellen dann auch wirklich zu 100% zu vertrauen. Auch wenn ich die ganze Recherche damit nicht in Frage stellen möchte. Es kamen solche Gerüchte ja schon auf, unmittelbar nach dem Viertelfinale. Und das Ganze hat sich ja jetzt tatsächlich hochgeschaukelt. Für mich ist die Situation einfach so, dass ich keiner, das möchte ich erstmal vorab sagen, dass sich keiner in dieser Causa mit Ruhm bekleckert. Also weder die betroffenen Vereine noch der betroffene Verband, aber schon gar nicht die anonymen Blogger, die da wirklich ein unglaubliches Fass aufmachen. Das muss ich ja schon sagen. Also da werden dann quasi Fahndungsplakate erstellt, die man dann miteinander vergleichen kann. Ich habe mich dann zwischendurch mal gefragt, hängen die jetzt auch bei mir in der Stadtsparkasse? Und ich kann dann gucken, ob ich den vielleicht hier irgendwo auf der Straße sehe. Nee, jetzt Scherz beiseite, aber ich finde, ein bisschen mehr Sachlichkeit von allen Seiten tut in dieser Sache gut, weil am Ende des Tages beschädigt man nicht irgendein Team, den VfL Hohenstein-Ernsthalle in diesem Fall, den auch, ja, oder dieses Team oder diesen Verein auch, aber eben auch den gesamten Sport. Ich habe mir da mal vorgestellt, ich bin jetzt ein Neuling, Novize in Sachen Futsal, kriege jetzt so ein bisschen was von der deutschen Futsalmeisterschaft mit, oh ja, Halbfinals waren und ja, man hat das Gefühl, das Einzige, was man liest, ist, dass da betrogen wird von vorne bis hinten. Und dass alle korrupt sind und im Grunde genommen man die Sache ja gar nicht ernst nehmen kann, weil da nur Spieler gespielt haben, die nicht spielberechtigt waren. Ich persönlich versuche jetzt mal wirklich ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, obwohl ich da auch nicht hundertprozentige Gewissheit abgeben kann.
Ich muss dich nochmal ganz kurz unterbrechen, weil du sagtest vorhin namenlose Blogger oder eben ohne im anonymen Bereich. Sebastian Rauch, der Trainer von Sennestadt und auch Landesauswahltrainer in Niedersachsen, der hat das ja mit einem offenen Brief dann auch sehr mit seiner Person verknüpft, diese Recherche.
Nein, das um Gottes Willen. Also das ist auch richtig, er steht dazu. Aber es gibt ja da auch andere Institutionen, die diese Diskussion erstmal angestoßen haben. Ich denke da an Mr. Futsal oder Futsal Flüsterer. Da werden ja ganz gerne ein paar Gerüchte verbreitet, was ja auch teilweise sinnvoll ist, dass man auch mal polarisiert, dass man auch mal aneckt an der einen oder anderen Stelle, damit man einen Denkprozess in die Wege leitet. Und ich kann es ja auch verstehen, wenn sich ein Club wie der MCH FC Sennestadt wirklich betrogen fühlt. Also wenn die wirklich glauben, da ist was nicht korrekt abgelaufen, dann kann ich das verstehen, dass man sauer ist und dass man das Ganze auch zur Sprache bringen und geklärt haben möchte. Das kann ich absolut nachvollziehen, weil es kann nicht sein, dass Spieler eingesetzt werden, die nicht spielberechtigt sind. Ich glaube aber, dass da nicht wissentlich was falsch gemacht wurde, Wenn dann überhaupt sind Fehler passiert, die passieren halt. Und ich glaube, der DFB ist einfach komplett überfordert mit der ganzen Thematik. Die waren sie ja so einer Situation, sahen die sich ja noch nie konfrontiert. Jetzt wurden kurz vor Beginn der deutschen Meisterschaften da noch Spieler transferiert. Teilweise spielen die auch schon länger bei den jeweiligen Clubs, weil es ging ja auch um den SSV Jahn Regensburg und nicht nur um den VfL Hohenstein-Ernsthal. Die waren komplett überfordert. Das liegt ganz einfach daran, dass das Thema Futsal in großen Teilen immer noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird und dass da Ehrenamtler an entscheidenden Stellen sitzen, die wahrscheinlich über solche Dinge entscheiden müssen und überhaupt nicht wirklich ein Thema sind. Da fehlt dann an der einen oder anderen Stelle beim DFB, auch wenn sie viele Dinge richtig machen, einfach auch die Identifikation und vor allen Dingen auch die Kommunikation. Das Ganze kommt ja nicht aus dem Nichts. Es gibt ja schon öfter mal diese Auseinandersetzung zwischen gewissen Mitgliedern der Futsal-Szene und dem DFB, da wird ja schon gerne mal Kritik geäußert, weil der DFB holt die Leute teilweise auch nicht richtig mit ins Boot. Da kann ich auch diese Enttäuschung verstehen. Andersherum wird der DFB auch wirklich für alles kritisiert, was er macht. Ne? Also wahrscheinlich, wenn sie jetzt zu Beginn der Saison jedem Club 20.000 Euro zahlen würden und sagen, hey, finanziert mal eure Saison damit, wäre das auch nicht gut. Da muss man einfach mal an einen Tisch und die ganze Sache bereinigen. Ja, und der VfL Hohenstein Ernsthal, die Information, die ich habe, ist, diese Spieler, und das habe ich auch gelesen, ich habe mich wirklich übers Wochenende fast ausschließlich mit dieser Thematik beschäftigt, diese Spieler, die da beim VfL Hohenstein Ernsthal eingesetzt worden sind, spielen teilweise in der Ukraine, aber die spielen gar nicht im regulären Spielbetrieb, sondern in Art Hobbyligen. Da werden so Hobbyturniere, wo aber auch professionelle Mannschaften mitspielen. Man kann sich, im Futsal ist das nicht so klar strukturiert wie zum Beispiel im Fußball oder im Futsal in der Ukraine läuft es nicht so klar strukturiert ab wie im Futsal hier in Deutschland. Da gibt es ja schon viel länger Strukturen, da gibt es auch Wildwuchs in die eine oder andere Richtung. Da werden Turniere mit einem hohen Preisgeld ausgelobt, da spielen dann Profimannschaften mit, da spielen Hobbymannschaften mit. Und bei solchen Turnieren, die nicht zu offiziellen Verbandsturnieren zählen, haben diese Spieler teilweise mitgespielt. Ja, ist das jetzt richtig? Ist das jetzt falsch? Also es ist wirklich total schwierig zu bewerten. Insofern eine ganz verzwickte Sache. Ich kann natürlich den MCA FC Sennestadt verstehen. Ich kann nicht verstehen, dass der DFB nicht vielleicht ein Stück weit offener mit der ganzen Thematik umgeht. Aber am Ende des Tages hilft diese ganze Hysterie keinem weiter. Die hilft dem Sport nicht weiter, die hilft dem MCA FC Sennestadt nicht weiter, die hilft im Grunde genommen der ganzen Entwicklung von Futsal Deutschland nicht weiter. Natürlich kommt die Kritik dann auch wiederum aus der Ecke, dass man nicht möchte, dass so viele ausländische Spieler kurzfristig für die deutsche Meisterschaft eingesetzt werden. Da fühlen sich manche Teams in Deutschland auch überfahren, die über Jahre hinweg diesen Entwicklungsprozess nach vorne gebracht haben. Ich denke da auch an Holzpfosten, Schwerte, UFC Münster und so weiter und so fort. Das ist dann auch frustrierend, wenn da auf einmal Spieler mitspielen, die im Grunde genommen im Laufe der Saison überhaupt nicht für das Team, was sich da jetzt verstärkt gespielt haben und das Team dann erheblich stärker machen und man selber überhaupt gar keine Chance mehr hat. Kann ich auch verstehen, aber so sind nun mal die Regularien. Im Futsal gibt es diese merkwürdigen Wechselfristen. Ich darf nur daran erinnern, der FC Phoenix, eine kosovarische Mannschaft, die in dieser Saison in der Eliterunde gespielt hat, die hat sich kurz vor Beginn der Elite-Runde mit Angelot Caro verstärkt. Das ist der kolumbianische Futsalspieler, auch ein Globetrotter. Der ist permanent unterwegs, spielt im Grunde genommen fast in jeden Monat in irgendeinem anderen Land oder für irgendeinen anderen Club. Der hat nur für den FC Phoenix in der Elite-Runde gespielt. Sowas ist im Fußball, damit vergleicht man das ja oft, völlig undenkbar und auch richtig so. Ich denke, am Ende des Tages sollten alle jetzt sich ein bisschen mäßigen, das Thema mal ein bisschen zurückschrauben. Und wenn ich dann sehe, wer sich da teilweise auch in Kommentaren äußert, ich meine, ich kenne ja auch den einen oder anderen im Bereich des Futsals, da kommentieren Leute kritisch, von denen ich weiß, dass sie selber schon Spieler eingesetzt haben. Wenn mal wieder einer fehlte, dann hat man eben einen anderen Spielerpass genommen. Ich meine, kenne ich ja selber auch vom Fußball. Ich meine, sowas passiert halt manchmal. Was ja auch gar nicht schlimm ist, weil es hält ja dann auch den Spielbetrieb aufrecht. Aber solche Leute kommentieren dann die Dinge kritisch, obwohl man vielleicht mal lieber vor seiner eigenen Türe kehren sollte. Das geht mir sowieso bei der ganzen Sache ein bisschen verloren. Die Metapher Tschernobyl finde ich auch kritisch. Also das ist eine Sache, die ist damals passiert. Das war echt eine krasse Nummer, die da in der Ukraine passiert ist, als dieses Atomkraftwerk da hochgegangen ist.
Du sprichst auf die Überschrift bei Mr. Futsal an, das Tschernobyl des deutschen Futsals, Fragezeichen, so die.
Ja, Headline. Also da sollte man sich wirklich vorher überlegen, ob man so eine Metapher wählt, passt ganz gut, ne? Irgendwie kann man es ja gedanklich miteinander verbinden, aber ich finde es geschmacklos. Muss ich ganz ehrlich sagen, also um das Ganze vielleicht an dieser Stelle abzukürzen dann auch mal, weil wir reden viel. Ich finde, man sollte jetzt ein bisschen Ruhe in die Sache einkehren lassen. Der DFB sollte die Thematik aufarbeiten. Er sollte dafür sorgen, dass im nächsten Jahr, in der nächsten Saison, überhaupt gar keine Diskussionen in diese Richtung mehr aufkommen können, weil es klare Regeln gibt und er sollte für eine hohe Transparenz sorgen. Und ich denke, er sollte auch dafür sorgen, dass nicht zu viele ausländische Spieler in deutschen Mannschaften spielen, weil es geht ja auch darum, die deutschen Spieler zu fördern, die sicherlich von Ausländern lernen müssen. Das ist wichtig, dass wir Ausländer in den Teams haben. Die bringen die Entwicklung nach vorne. Deswegen finde ich es auch teilweise gut, was in Hohenstein, Ernsthal und in Regensburg passiert. Also ich verurteile das nicht komplett. Es ist vielleicht ein Tick too much, weil in Regensburg spielen halt echt nur noch Brasilianer. Und beim VfL Hohenstein Ernsthal ist es ja nicht ganz so krass, aber da spielen eben auch viele Osteuropäer mit. Aber trotz allem, es ist wichtig auf der einen Seite, aber man sollte es begrenzen auf der anderen Seite. Wir brauchen klare Regeln. Der DFB muss eine Professionalisierung auch im eigenen Management in dieser Sache anstreben. Und die Blogger sollten wirklich mal jetzt ein Stück zurückfahren, weil am Ende des Tages hilft das jetzt keinem mehr weiter. Es ist jetzt gesagt, was gesagt werden musste auch. Aber jetzt ist es auch gut. Und meine Mutter hätte gesagt, jeder blamiert sich so gut, wie er kann.
Das ist ein schönes Schlusswort und dann gucken wir mal, wer sich noch weiter blamiert in dieser Frage oder wer sich dann vielleicht auch sportlich blamiert beim Finale. Wir bleiben auf jeden Fall dran an beiden Thematiken hier auf meinsportradio.de im Rahmen der Sportshow und unserer Futsal-Berichterstattung zusammen mit HP Effing von futsalgermany.de. Heinz-Peter, wie immer, vielen Dank.
Ich danke dir, Malte.
Und an euch noch der Hinweis, macht mit bei Anstoß unserer Charity-Aktion in Zusammenarbeit mit Fußballweltmeister Benedikt Höwedes. Kauft noch lose, denn in dieser Woche, da geht's nochmal rund, da geht's in den Endspurt. Und da könnt ihr unter anderem natürlich auch noch das Matchworn-Trikot von unserem Weltmeister von Benedikt Höwedes gewinnen. Schaut vorbei auf meinsportradio.de/Anstoß.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Höwedes.
Hallo, ich bin Benni Höwedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Oder gewinne einen der anderen zahlreichen Preise, unter anderem von der achtfachen Kanu-Olympiasiegerin Birgit Fischer. Mach mit, denn jedes Los hilft.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Höwedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.